Deutschlandfunk, das war der Tag.
Am Mikrofon für Sie bis Mitternacht, Daniel Heinrich. Die Polinnen und Polen haben ihren neuen Präsidenten gewählt. Amtsinhaber Andrzej Duda hat sich in einem regelrechten Wahlkrimi durchgesetzt gegen seinen Kontrahenten Rafał Trzaskowski. Zu Beginn der Sendung hören wir die Einzelheiten im Bericht unseres Korrespondenten. Vor der Sendung habe ich den Polen-Experten Klaus Bachmann interviewt. Das volle Gespräch hören Sie in wenigen Minuten. Außerdem: An einigen Stellen im öffentlichen Leben hierzulande könnte man fast den Eindruck bekommen, Corona sei schon wieder vorbei. Im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen darf man ab Mittwoch zum Beispiel wieder mit 150 Leuten innen, ohne Maske, ohne Sicherheitsabstand Hochzeit feiern. Auf der anderen Seite haben am Wochenende unter anderem feiernde deutsche Touristen auf Mallorca im politischen Berlin für Aufsehen gesorgt. Sie hatten ohne Maske und Sicherheitsabstand gefeiert. Aktuelles rund um den Coronavirus. Auch dies ein Thema dieser Sendung, in der wir auch über die Empfehlung des Deutschen Wissenschaftsrats berichten, der dazu rät, die Stiftung preußischer Kulturbesitz grundlegend neu zu ordnen. Zunächst blicken wir allerdings auf Polen, ein Land so nahe an Deutschland, dessen politische Umwälzungen in den vergangenen Jahren, diplomatisch formuliert, bemerkenswert gewesen sind und das in der öffentlichen Wahrnehmung dennoch häufig nicht prominent gesetzt ist. Die Polinnen und Polen haben nun gewählt. Amtsinhaber Andrzej Duda hat sich in der Präsidentschaftswahl gegen seinen Kontrahenten Rafał Trzaskowski denkbar knapp durchgesetzt. Peter Sawicki berichtet.
Schon um 8 Uhr morgens hatte Sylwester Marciniak, Vorsitzender der Wahlkommission, die Tendenz der Auszählung verkündet. Auf der Grundlage der Informationen aus 99,97% der Wahllokale kommen wir zu folgendem inoffiziellen Zwischenergebnis. Herr Andrzej Sebastian Duda erhält 10,4 Millionen Stimmen. Das ist ein Anteil von 51,21%. Herr Rafał Kazimierz Trzaskowski kommt auf 9,9 Millionen Stimmen. Das ist ein Anteil von 48,79%. Diese Stimmverteilung ist in etwa gleich geblieben, mit leichter Veränderung zugunsten Trzaskowskis. Der Warschauer Oberbürgermeister hat die Wiederwahl seines Kontrahenten mittlerweile anerkannt und Duda auf Twitter gratuliert. Auch die große Unterstützung der meisten Polen im Ausland für Trzaskowski reichte nicht für den Einzug in den Präsidentenpalast. Ebenso wenig, dass der Kandidat der Bürgerplattform in fast allen Großstädten und insgesamt 10 von 16 Woiwodschaften die Nase vorn hatte. Etwa 400.000 Stimmen haben den Ausschlag zugunsten Dudas gegeben. Beata Szydło, Ex-Premierministerin für die Regierungspartei PiS, war am öffentlichen Fernsehsender TVP die Erleichterung anzumerken. Präsident Duda hat ein sehr gutes Ergebnis erzielt. Diese Kampagne hatte einige Wendungen und Episoden zu bieten. Und wir müssen uns vor Augen halten, dass er quasi gegen alle angetreten ist. Gegen sämtliche Anti-PiS-Kräfte zu kämpfen, ist wirklich eine Herausforderung. Genau umgekehrt sah das Agnieszka Pomaska, Sejm-Abgeordnete der Bürgerplattform. Sie ließ im privaten Sender TVN durchblicken, dass in ihrer Partei nicht alle mit einem Sieg Trzaskowskis gerechnet hatten. Rafał wird seinen Wählern sicherlich nochmal danken wollen. An fast 10 Millionen Stimmen hätten wir zu Beginn der Kampagne nicht geglaubt. Rafał Trzaskowski ist mit 13% Zustimmung gestartet. In der Stichwahl hat es knapp nicht gereicht. Aber wenn man sieht, gegen was für eine Staatsmaschinerie er sich behaupten musste, dann ist das ein gutes Ergebnis. Gemeint war damit der Sender TVP. Ihm hatte zuletzt auch die OSZE vorgeworfen, als Propagandaplattform für Regierung und Präsident gedient zu haben. Letzterer zeigte sich noch am Wahlabend versöhnlich. Ich gratuliere auch Rafał Trzaskowski zu seiner Leistung und bedanke mich bei seinen Wählern. Aber es ist auch so, dass dieser Wahlkampf sehr lang und sehr scharf war, besonders in der Endphase. Falls er in seiner Amtszeit jemanden verletzt haben sollte, so Duda weiter, entschuldige er sich dafür. Im Wahlkampf hatte er etwa Homosexuelle scharf diffamiert. Trzaskowski forderte Duda in seinem Tweet indirekt dazu auf, den konzilianten Worten Taten folgen zu lassen. Ob Duda in seiner zweiten Amtszeit der Opposition tatsächlich entgegenkommt und ihre Themen wie Frauenrechte oder die Stärkung des Rechtsstaats im liberalen Sinne aufgreift, wird sich zeigen. Auch unter Trzaskowskis Anhängern gibt es eine solche Hoffnung. Diverse Aussagen führender PiS-Politiker schüren aber Zweifel. Justizminister Zbigniew Ziobro deutete an, private Medienhäuser in Polen demnächst schärfer kontrollieren zu wollen. Rafał Trzaskowski hatte im Wahlkampf unter anderem davor gewarnt. Es wird sich zeigen, ob zu Recht.
Über den Ausgang der Präsidentschaftswahl in Polen berichtete Peter Sawicki. Am Telefon ist nun Klaus Bachmann, Politikwissenschaftler an der privaten Universität für Sozial- und Geisteswissenschaften in Warschau. Guten Abend, Herr Bachmann.
Guten Abend.
Andrzej Duda 51%, Rafał Trzaskowski 49%. Das ist ganz schön knapp. Hat Sie der Wahlausgang überrascht?
Nein, also dass es knapp ausgehen würde, wusste eigentlich jeder, der diese Wahl beobachtet hat. Das gehen polnische Präsidentschaftswahlen eigentlich immer. Die sind immer sehr knapp. Es gibt eine einzige Ausnahme oder vielleicht zwei Ausnahmen in den letzten 30 Jahren, wo es ein bisschen anders war. Aber wenn man ein System hat, in dem in zwei Runden mit absoluter Mehrheit der Sieger festgestellt wird, dann hat man natürlich eine Situation oder dann hat man ein System, das sozusagen Polarisierung geradezu erzwingt. Selbst wenn die Wähler eigentlich andere Ansichten haben oder wenn sie sich dieser Polarisierung entziehen wollen, in dem Moment, wo sie an die Wahlurne gehen, haben sie halt nur die Wahl zwischen zwei Kandidaten.
Knapp 70% der Wahlberechtigten sind tatsächlich zur Urne gegangen. Der Wahlkampf ist mit ziemlicher Härte geführt worden. Andrzej Duda hat sich nun in der Wahlnacht versöhnlich gegeben, unter anderem gesagt, Polen ist der Sieger. Wie glaubwürdig sind denn solche Töne?
Ich glaube nicht, dass das jetzt die Polarisierung, die unter den politisch interessierten Polen stattgefunden hat in den letzten Monaten, dass die dadurch verschwindet. Die hat ja auch nicht nur den Grund, dass jetzt dieser Wahlkampf sehr brutal und rücksichtslos war und zum Teil auch auf dem Rücken von Minderheiten ausgetragen wurde, sondern da stehen ja auch, wie soll man sagen, soziale Strukturen, da stehen Interessen dahinter, materielle Interessen zum Teil auch und ideologische Überzeugungen. Und die verschwinden ja nicht dadurch, dass jetzt ein Präsident sozusagen alle zum Versöhnen aufruft. Ich weigere mich ein bisschen, das als Spaltung zu sehen, weil das eine Spaltung ist, die durch das politische System sozusagen erzwungen wurde. Polen ist nicht wirklich gespalten, wenn 30% der Wähler oder der Wahlberechtigten sagen, uns interessiert das alles gar nicht, wir bleiben zu Hause. Trotz dieser Mobilisierung, dann kann man nicht wirklich sagen, es ist gespalten. Gespalten sind diejenigen, die wirklich politisch interessiert sind und die zu den politischen Eliten gehören. Die sind gespalten. Und diese Spaltung wird natürlich auch nicht verschwinden, weil die historische Ursachen hat, die zum Teil Generationen zurückgeht. Und da ist nicht damit zu rechnen, dass das jetzt in ein paar Jahren verschwindet. Das werden wir in ein paar Jahren wahrscheinlich bei den nächsten Wahlen wieder haben. Wir hatten es auch bei den letzten Wahlen. Bei den letzten Wahlen sind sehr viele Wähler von der Opposition, von ihren eigenen Parteien gewissermaßen eingeschläfert worden oder demobilisiert worden in 2015. Dadurch war dieses Ergebnis von damals möglich. Aber in dem Moment, wo die Parteien es auf die übliche Art und Weise, sage ich mal, schaffen, ihren Wähler zu mobilisieren, werden wir in Polen immer diese Art von Polarisierung haben.
Sie haben es schon angesprochen. Im Wahlkampf hat es abfällige Kommentare über Minderheiten, über homosexuelle Paare gegeben. Die OSZE hat nun auch angeprangert fremdenfeindliche und antisemitische Rhetorik. Und vor allem im Zentrum der Kritik Andrzej Duda bzw. dessen Wahlkampfmaschinerie. Wie würdig ist denn ein solcher Mann an dieser Position?
Ja, mein Gott. Ich glaube, er hat ein bisschen das Recht verspielt, noch irgendjemand in Polen in der Zukunft oder auch außerhalb von Polen in puncto Moral zu belehren. Aber er wird es natürlich trotzdem tun. Da habe ich gar keine Zweifel dran.
Aber unberechtigt.
Ja gut, aber klar, aber tun wird er es trotzdem, weil eines der Kennzeichen der polnischen Rechtsparteien, also das ist nicht nur eine Frage von PiS jetzt, sondern auch von den Vorgängerparteien, war ja immer, dass sie ständig alle anderen belehren wollen darüber, was moralisch ist und was nicht moralisch ist. Und zwar sowohl im Innenverhältnis, also die eigenen Bürger, deren, was weiß ich, Sexualität und Orientierung und Ideologie und Religiosität sie sozusagen regulieren wollen, sondern auch nach außen hin. Denn vielleicht erinnert sich der ein oder andere Leser noch im Ende der 90er Jahre, als die polnischen Rechtsparteien damals an die Regierung kamen, da haben sie unter anderem auch diesen Slogan vertreten, dass Polen der EU beitreten muss, damit die EU wieder zu ihren wahrhaft christlichen Wurzeln, die nur in Polen erhalten geblieben sind, zurückkehren kann. Und ich glaube, dass in Zukunft das bei den christdemokratischen Parteien ganz besonders in Westeuropa natürlich nur höhnisches Gelächter auslöst, wenn solche Sätze dann von Andrzej Duda kommen. Aber das ist, glaube ich, nicht sein wirkliches Problem. Sein wirkliches Problem war, die Macht zu erhalten und dieses Problem hat er gelöst.
Die OSZE hat auch angeprangert, die öffentlich-rechtliche Berichterstattung. Rafał Trzaskowski hat nun getwittert, möge diese Amtszeit eine wirklich andere werden. Glauben Sie daran?
Nein, das glaube ich nicht. Also Andrzej Duda, der jetzt wiedergewählte Präsident, hat natürlich dadurch, dass es jetzt seine zweite Amtszeit ist und er nicht mehr davon abhängt, ob ihn seine Partei nochmal aufstellt, hat er natürlich wesentlich mehr Spielraum für eigene Initiativen. Das Problem ist nur, dass er die auch in den letzten 5 Jahren nicht besonders genutzt hat. Gerechterweise muss man sagen, der polnische Präsident hat sowieso nur beschränkte Kompetenzen, wenn man ihn mit dem französischen oder mit dem amerikanischen Präsidenten vergleicht. Er hat wesentlich mehr als der deutsche Bundespräsident, aber es ist keine Präsidialrepublik hier. Von daher kann er gar nicht so viel, wie man von einem französischen oder amerikanischen Präsidenten erwarten würde. Und er hat durchaus in einigen Fällen auch sein Veto eingesetzt, häufiger als sein Vorgänger sogar, um Gesetzesinitiativen oder um Gesetzesvorschläge von seiner eigenen Partei, der er früher angehört hat, zu blockieren. Also dieses Mittel hat er genutzt. Es kann sein, dass er das in Zukunft ein bisschen mehr benutzen wird. Aber es gibt natürlich eine grundlegende ideologische Übereinstimmung zwischen dem Präsidenten und seiner Partei. Und das wird dann, dieses Veto, was er dann unter Umständen vielleicht einlegt gegen ein Gesetzesvorhaben, das wird dann vielleicht technische Aspekte oder Teilaspekte von Gesetzen betreffen. Aber es wird sicher keine grundsätzliche Kritik sein. Also die Regierungspolitik zu blockieren, das halte ich für unrealistisch, dass er das tun wird.
Lassen Sie uns, Herr Bachmann, noch ein bisschen den Blick in die Zukunft werfen. 2023 stehen Parlamentswahlen an. Wie sehr kann dieser Rafał Trzaskowski an der Macht der PiS rütteln?
Rafał Trzaskowski ist eigentlich sozusagen, er hat zwar jetzt nicht diesen Wahlkampf gewonnen, aber er hat den Wettbewerb in der Opposition gewonnen, wer eigentlich sozusagen der erste Mann der Opposition ist oder die Leitfigur der Opposition in den nächsten Jahren sein wird. Bis er angetreten ist bei dieser Wahl, war das absolut ungeklärt. Und das hätte auf die ein oder andere Weise ausgehen können. Jetzt ist es eigentlich klar, denn er hat es geschafft, die Opposition zu einem beinahe Sieg zu verhelfen aus einer Situation, wo sie eigentlich schon von der Spaltung bedroht und vom Verschwinden bedroht war. Er ist also wirklich auf der Oppositionsseite, ist er jetzt sozusagen der Messias und derjenige, auf den sich alle Hoffnungen richten. Und er ist jung genug und er ist, glaube ich, auch dynamisch und aktiv und kämpferisch genug, um das zu bleiben und um diese Rolle auszufüllen. Das war eine Eigenschaft, die seiner Vorgängerin als Spitzenkandidatin gefehlt hat.
Ich wollte gerade sagen, er ist ja ein junger Messias, um im Bild zu bleiben. Ist er also der Mann der Zukunft?
Für die Opposition sicher, also zumindest für die nächsten Jahre. Und er hat es vor allem auch geschafft, die Bürgerplattform sozusagen überhaupt die ja in einem existenzbedrohenden Niedergang war, wieder aufzurichten, was an sich schon sehr erstaunlich ist, weil sehr viele, ich auch am Anfang, also vor 5 Jahren, nach dem Machtantritt der PiS damit gerechnet haben, dass jetzt die PiS sozusagen, dass es denen gelingt, die einzelnen Abgeordneten der Opposition aufzukaufen, um sich die notwendige verfassungsändernde Mehrheit zusammenzukaufen. Das hat nicht geklappt. Mehr noch eigentlich, die Bürgerplattform hat sich nicht nur nicht gespaltet, sondern sie hat sogar noch Teile ihrer Oppositionskonkurrenz aufgesogen und ist eigentlich dadurch größer geworden, als sie 2015 war. Und das war jetzt nicht unbedingt Trzaskowskis Verdienst. Das haben andere gemacht, hinter den Kulissen hauptsächlich. Aber er hat jetzt sozusagen dieser Partei wieder Leben eingehaucht, also mehr ist als nur eine Organisation zur Durchführung oder zur Durchführung von Wahlkampagnen.
Klaus Bachmann, Politikwissenschaftler in Warschau. Vielen Dank. Tschüss.
Tschüss.
Am Freitag und Samstag treffen sich die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie wieder persönlich. Im Fokus, sie wollen eine gemeinsame Antwort auf die Folgen der Krise finden. Die Regierungen Deutschlands und Italiens dringen auf eine schnelle und überzeugende Reaktion, vor allem aufgrund der massiven wirtschaftlichen und sozialen Folgen. Und so hat sich Bundeskanzlerin Angela Merkel nun im Vorfeld mit dem italienischen Premier Giuseppe Conte auf Schloss Meseberg, dem Gästehaus der Bundesregierung nördlich von Berlin, getroffen. Theo Gers berichtet.
Deutschland geht es um die Wucht, Italien vor allem ums Tempo. Und Angela Merkel bleibt skeptisch, ob es ihr schon an diesem Freitag oder Samstag gelingt, einen Kompromiss über die EU-Finanzen bis 2027 und den EU-Wiederaufbaufonds herbeizuführen.
Ich weiß nicht, ob wir zu einer Einigung kommen. Es ist noch nicht sicher, die Wege sind noch weit, die zu gehen sind.
So Angela Merkel nach dem Treffen mit dem italienischen Ministerpräsidenten Giuseppe Conte. Es seien noch viele Brücken zu bauen, fügte sie hinzu, und es könne auch sein, dass die Staats- und Regierungschefs noch einen zweiten Gipfel bräuchten, um das Milliardenpaket in diesem Sommer zu schnüren. Wichtig aber sei, dass es geschnürt werde.
Es ist wichtig, dass das, was wir jetzt als Erholungs- oder Aufbaufonds machen, dass das etwas Wuchtiges ist, also dass das etwas Besonderes ist und dass das nicht verzwergt wird, denn die Aufgabe ist riesig. Und deshalb muss die Antwort auch groß sein, die deutlich macht, Europa möchte in dieser schweren Stunde zusammenhalten. Das hat eine politische Dimension jenseits der Zahlen.
Heißt übersetzt, Deutschland ist, wie schon unter Helmut Kohl oder Gerhard Schröder, auch unter Angela Merkel bereit, die Schatulle für einen wahrhaft europäischen Kompromiss zu öffnen. Italien, das von der Corona-Pandemie auch wirtschaftlich weit schwerer getroffen wurde als etwa Deutschland, dringt dagegen vor allem auf eine schnelle Reaktion, so Giuseppe Conte. Tempo ist wichtig, denn die Geschichte zeigt, die beste Reaktion ist nicht viel wert, wenn sie langsam kommt. Je langsamer man reagiere, desto langsamer werde auch die wirtschaftliche Erholung Europas ausfallen, fügte Conte noch hinzu. Deutlich wurde, er wie auch Merkel können dem jüngsten Kompromissvorschlag von EU-Ratspräsident Charles Michel einiges abgewinnen. Knapp 1,1 Billionen Euro soll die EU in den kommenden 7 Jahren ausgeben können, 26 Milliarden Euro weniger als bisher geplant. Das hatte Michel am Freitag vorgeschlagen. Das ist ein Signal an die Nettozahler in der Gemeinschaft. Motto: Es geht auch billiger. Dazu käme der Europäische Wiederaufbaufonds gegen die Corona-Pandemie über 750 Milliarden Euro. Hier bliebe das Volumen unverändert, was ein Signal an die Empfängerländer ist. Das Motto diesmal: Die EU ist solidarisch, verlangt aber im Gegenzug, dass die Empfängerländer Reformpläne vorlegen und dass kontrolliert wird, dass das Geld auch in die richtigen Projekte fließt. Das habe man in Italien verstanden, versicherte Conte. L'Italia è per Italien ist für klare Kriterien und Transparenz. Es geht uns nicht darum, dass wir irgendwelche Gelder haben wollen und sie dann irgendwie verwenden wollen. Zufrieden mit dieser Klarstellung die Kanzlerin.
Das muss man jetzt sehen. Aber ich sehe keinerlei Schwierigkeiten mit der italienischen Verhandlungsposition.
Auch das war eine Botschaft. Nicht Italien, sondern andere EU-Staaten bereiten Merkel derzeit mehr Sorgen bei der Suche nach einem Kompromiss über die EU-Finanzen.
Aus Berlin berichtete Theo Gehrs. Die Corona-Fallzahlen steigen auch in Deutschland. Unter anderem auf der Homepage des Robert-Koch-Instituts kann man das anschaulich beobachten. Wer versucht, sich einen Überblick über die in Deutschland geltenden Regelungen zu machen, der kann allerdings schnell den Überblick verlieren. Im bevölkerungsreichsten Bundesland, Nordrhein-Westfalen zum Beispiel, hat das Kabinett am Wochenende beschlossen, trotz steigender Fallzahlen, dass ab Mittwoch 150 Menschen innen ohne Maske, ohne Sicherheitsabstand wieder Hochzeiten feiern dürfen. Unterdessen hat Gesundheitsminister Jens Spahn in Berlin heute vor einer zweiten Welle gewarnt. Nicht unbedingt, aber sie zumindest nicht ausgeschlossen, wenn denn Masken nicht getragen und Abstandsregelungen nicht eingehalten würden. Johannes Kuhn berichtet.
Corona in Urlaubszeiten. Das heißt derzeit auch für Jens Spahn, den Blick nach Mallorca zu richten. Er sei sehr besorgt über die Bilder von Feiernden ohne Abstand und Maske, so der Bundesgesundheitsminister.
Wir müssen sehr aufpassen, dass der Ballermann nicht ein zweites Ischgl wird.
Die Baleareninsel hat inzwischen reagiert. Im Freien muss künftig jeder ab 6 Jahren fast immer Nase und Mund bedeckt halten. Andernfalls droht ein Bußgeld von 100 Euro, heißt es in einem am heutigen Montag veröffentlichten Dekret. Nur am Strand, am Pool, beim Essen und Trinken, außerhalb von Ortschaften und beim Sport gilt keine Maskenpflicht. Das Virus nutze Unachtsamkeit weiterhin aus, so Spahns Botschaft, die nicht nur an Urlaubsreisende gerichtet ist. Dies bedeutet aber nicht im Umkehrschluss, dass es zwangsläufig zu einer zweiten Welle kommen müsse.
Kann ja keiner von uns ausschließen, dass es eine zweite Welle gibt, insbesondere wenn sich die Jahreszeit auch nochmal verändert, aber eben auch unser Verhalten sich verändert, vor allem auch in der Frage, in welchen Räumen, geschlossen, nicht geschlossen, halten wir uns auf. Es kann niemand ausschließen und wir wollen uns darauf vorbereiten, sie kommt aber auch nicht automatisch, sondern es liegt an uns selbst.
Einer aktuellen Forsa-Umfrage zufolge rechnen 40% der Bundesbürger mit einer zweiten Welle. Weitere 40% sehen die Chancen bei 50-50. Bislang sind offenbar nur wenige Deutsche mit dem Virus in Berührung gekommen. Dies legt eine nicht repräsentative Studie unter Blutspendern nahe, die das Robert-Koch-Institut durchgeführt hat. Dort wurden nur bei 1,2% der Getesteten Antikörper nachgewiesen. Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt eine Studie in Sachsen an 13 Schulen im Raum Dresden. In der Untersuchung von etwa 1500 Schülern und 500 Lehrern habe man nur bei 12 der Getesteten Antikörper festgestellt. Eine geringe Immunität also. Ein zweiter Schluss, den Reinhard Berner von der Universitätsklinik Dresden aus den Zahlen zieht: Kinder könnten vielleicht sogar als Bremsklötze bei der Infektion wirken.
Unter keinen Umständen dürfte man die Schlussfolgerung ziehen, dieses Virus ist nicht gefährlich. Überhaupt nicht. Und auch für Kinder wissen wir gut genug. Also wir nehmen das ausnehmend ernst. Aber ich glaube, die Frage der Schulschließung und Kitaschließung und dem, was sie Kindern und Familien zumutet, muss man heute anders bewerten, als wir das vor 2 Monaten getan haben.
Im Rückblick halten mehr als 80% der Bevölkerung den Corona-Lockdown vom März für richtig oder sogar für nicht streng genug. Forsa-Geschäftsführer Manfred Güllner.
Dass sie zu streng waren, sahen insgesamt nur 17%, allerdings mehr Ostdeutsche als Westdeutsche. Und wenn man nach Ländern sich das nochmal aufschlüsselt, in Sachsen sind es die meisten, die sagen, die waren zu streng, die Auflagen im März. In Nordrhein-Westfalen haben die wenigsten gesagt, das sind 13%.
Ungleich verteilt sind laut Forsa-Umfrage auch die wirtschaftlichen Folgen. Während 80% der Festangestellten während der Corona-Krise ununterbrochen weiterarbeiten konnten, gaben 70% der Selbstständigen an, dass ihr Umsatz eingebrochen sei.
Johannes Kuhn berichtete aus Berlin. Von Mallorca bzw. dem Verhalten einiger deutscher Touristen war schon im vorherigen Beitrag die Rede. Auf den Baleareninseln gilt seit heute eine strengere Maskenpflicht. So will die Regionalregierung die Ausbreitung des Coronavirus verhindern. Bloß kein zweites Ischgl, so die Devise. Es gibt allerdings eine ganze Reihe von Ausnahmen. Oliver Neuroth.
Die meisten Urlauber, die durch die Innenstadt von Palma schlendern, tragen sie jetzt schon. Die Mund-Nase-Bedeckung, die seit diesem Nachmittag auf Straßen und Plätzen Pflicht ist. Egal, ob der Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen eingehalten werden kann oder nicht. Die meisten der angesprochenen Touristen finden die verschärfte Maskenpflicht nicht problematisch.
Ja, ich denke, wenn es für die Sicherheit dient, mein Gott, dann machen wir es halt, ne? Wir haben die Masken eh immer dabei, also ob ich die jetzt auf habe oder nicht.
Eine Einschränkung ist es schon, ne? Weil man kriegt ja schon nicht so gut Luft dadurch, wie als wenn man die Maske jetzt nicht trägt, aber... Es ist okay. Gehört halt dazu.
Nach Darstellung der Tourismusbranche reagieren viele Urlauber auch weniger entspannt auf die neuen Regeln. Reiseveranstalter sprechen davon, dass Kunden ihre Reisen nach Mallorca und auf die Nachbarinseln schon storniert hätten, als Reaktion auf die reine Ankündigung der verschärften Maskenpflicht. Solche Maßnahmen könnten Touristen verschrecken, hieß es von der Branche Ende der Woche. Die Balearenregierung nahm sich das neue Regelwerk noch einmal vor und entschärfte es. Herausgekommen ist eine Maskenpflicht mit einer langen Liste an Ausnahmen. So gilt die neue Verordnung nur innerhalb von Ortschaften, nicht an Stränden und Pools, nicht für Sportler und Menschen mit Atemwegserkrankungen und grundsätzlich nicht an Uferpromenaden, so Gesundheitsministerin Gómez. Wir haben auf unseren Inseln ja viele Promenaden am Meer. Wenn der Sicherheitsabstand von 1,5 Metern zu anderen eingehalten werden kann, ist keine Maske nötig. Nach Angaben der Ministerin fällt unter diese Regel auch der Strandboulevard an der Playa de Palma, der Partyhochburg Mallorcas, wo am Wochenende hunderte Urlauber dicht an dicht feierten, ohne Maske und Abstand. Eine strikte Maskenpflicht gilt dort nun nicht. Auch das Bußgeld für diejenigen, die gegen die Auflagen verstoßen, fällt niedriger aus als geplant. Ministerin Gómez spricht nun von bis zu 100 Euro. Bisher war von 100 Euro als festes Bußgeld die Rede. In dieser Woche sind die Geldbußen noch nicht in Kraft. Bis zum 20. Juli gilt eine Art Einführungsphase. Danach wird die Polizei die Bußgelder verhängen, die angemessen sind, also nicht zwangsläufig 100 Euro. Wie lange die verschärfte Maskenpflicht gelten könnte, will die Balearenregierung nicht voraussagen. Bisher sei der Verlauf der Pandemie auf den Inseln absolut unter Kontrolle. Wir können keinen Rückfall riskieren und müssen streng sein mit unseren Maßnahmen, auch mit den Strafen. Vergangene Woche hatte die Regierung schon Bußgelder von bis zu 600.000 Euro für Veranstalter illegaler Partys beschlossen. Nun hoffen viele auf den Inseln, dass sie auch bei der Durchsetzung der Maskenpflicht standhaft bleibt und dem Druck der mächtigen Tourismusbranche nicht weiter nachgibt.
Oliver Neuroth über eine Maskenpflicht light auf den Balearen. Es ist 23 Uhr und gleich 34. Sie hören den Deutschlandfunk, die Sendung Das war der Tag. Wir machen weiter mit den Kurzberichten. Für den SPD-Politiker Karl Lauterbach ist Mallorca ein Risikogebiet. Angela Ulrich.
Für Karl Lauterbach ist klar, Mallorca ist durch unvorsichtige Ballermann-Touristen zum Risikogebiet geworden. Deswegen fordert der SPD-Gesundheitsexperte massenweise Corona-Tests für heimkehrende Urlauber. Was sich auf Mallorca und in anderen Ländern abspielt, kann eine zweite Welle in Deutschland auslösen, sagt Lauterbach der Rheinischen Post. Daher müsse eine Testpflicht für alle Flugpassagiere her. Lauterbach kann sich vorstellen, dass die Fluggäste nach der Landung in Deutschland ihre Personalien an den Flughäfen hinterlegen müssten, um dann binnen weniger Tage einen Corona-Test nachzuweisen. Nur so könnten die Behörden schnell genug mitbekommen, ob Urlauber das Virus nach Deutschland einschleppen. Lauterbach will auch mehr Abstand in Flugzeugen. Mindestens ein Platz müsse zwischen den Passagieren frei bleiben, sagt der SPD-Politiker.
Blick auf Brüssel. Konzepte gegen Schlepper gesucht. Die Europäische Union will Partnerschaften mit Drittstaaten. Alexander Göbel.
Gemeinsam vorgehen gegen Schlepper und Menschenschmuggler. Darauf haben sich die EU-Kommission und die Innenministerinnen und Minister aus Italien, Deutschland, Frankreich, Spanien und Malta mit ihren Amtskollegen aus Libyen, Tunesien, Algerien, Marokko und Mauretanien verständigt. EU-Kommissarin Ylva Johansson sagte nach der gemeinsamen Videokonferenz, diese Transit- und Herkunftsländer spielten eine entscheidende Rolle beim Kampf gegen illegale Schlepper. Laut EU-Grenzagentur Frontex hätten kriminelle Banden allein in den letzten 2 Jahren mehr als 340 Millionen Euro mit dem Leid von Menschen verdient. Für die Hoffnung auf ein besseres Leben in Europa bezahlten viele Migranten hohe Summen und riskierten dann zu Tausenden ihr Leben auf meist seeuntauglichen Booten und extrem gefährlichen Mittelmeerrouten. Johansson betonte, es gehe bei den künftigen Partnerschaften nicht nur darum, Menschenschmuggel zu verhindern. Es müsse auch erörtert werden, wie Fluchtursachen bekämpft, Menschenrechte bewahrt und Aufnahmeländer unterstützt werden könnten. Zudem müssten legale Wege für Migranten in die EU entwickelt werden. Die Frage der Flüchtlingsrettung und der Verteilung von Geflüchteten auf EU-Mitgliedstaaten sei nur am Rande Thema der Videokonferenz gewesen, betonte Johansson. Im September will die für Migration zuständige EU-Kommissarin ihren Entwurf für einen EU-Migrationspakt vorstellen. Sie hofft, damit eine jahrelange Blockade der europäischen Asylpolitik lösen zu können.
Südafrika ist geschockt. Die Ikone des Wandels im Land, Sinzi Mandela, ist überraschend gestorben. Jana Gent.
Geschockt und bestürzt, tief bewegt und nachdenklich, so reagiert Südafrika auf den Tod von Sinzi Mandela. Deine Eltern haben dich zu sich gerufen, schreibt eine Südafrikanerin auf Twitter. Sinzi Mandela war die jüngste Tochter von Nelson und Winnie Mandela. Sie starb am frühen Morgen in einem Johannesburger Krankenhaus. International wurde sie zum ersten Mal 1985 wahrgenommen, als sie vor laufenden Kameras einen Brief ihres Vaters vorlas, in dem er seine Freilassung aus dem Gefängnis ablehnte, wegen der Bedingungen, die die Apartheid-Regierung stellte. In den vergangenen 5 Jahren war Sinzi Südafrikas Botschafterin in Dänemark. Sie war eine starke Persönlichkeit und stets gerade heraus. Selbstbewusst hatte sie noch Anfang des Jahres ihre Partei, den Afrikanischen Nationalkongress, kritisiert und offen gefragt, wofür der ANC überhaupt stehe. Bei der Aufarbeitung der Vergangenheit dürfe ihr zufolge nicht vergessen werden, dass die Apartheid, die Politik der Rassentrennung, ein Verbrechen an der Menschlichkeit gewesen sei. Der Enteignung von Land ohne Entschädigung stand sie positiv gegenüber. Mit ihrem Tod hatte niemand gerechnet, denn Sinzi war gerade mal 59 Jahre alt. Sie hinterlässt 4 Kinder und einen Ehemann. Ein wenig bizarr dabei ist, dass es auch der 13. Juli war, an dem 1969 der älteste Sohn von Nelson Mandela bei einem Autounfall starb. Die Todesnachricht von Tembegile erreichte Nelson Mandela, als er bereits inhaftiert war. In 5 Tagen jährt sich der Geburtstag von Nelson Mandela zum 102. Mal. In Feierlaune wird seine Familie dann aber wohl nicht sein.
Die internationale Gemeinschaft zeigt sich stark alarmiert wegen der anhaltenden Unruhen in Mali. Dunja Sadaki.
Vertreter von EU, UNO, Afrikanischer Union sowie der Westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft haben sich besorgt über die anhaltenden Unruhen im westafrikanischen Mali geäußert. In einer gemeinsamen Erklärung am Sonntagabend verurteilten sie alle Formen von Gewalt als Mittel zur Lösung der Krise. Bei den anhaltenden Demonstrationen gegen Präsident Keita kamen mehrere Menschen am Wochenende ums Leben. Laut Angaben von Ärzten wurden seit Freitag 11 Menschen getötet, mehr als 120 verletzt. Nach Angaben der französischen Nachrichtenagentur AFP wurden mehrere bekannte Oppositionelle festgenommen. Demnach sollen Sicherheitskräfte hart durchgegriffen und auch scharfe Munition eingesetzt haben. Es kam zu Ausschreitungen und Plünderungen. In Malis Hauptstadt Bamako kommt es seit Wochen zu Massendemonstrationen gegen den amtierenden Präsidenten Keita. Der 75-Jährige steht immer mehr unter Druck. Die Demonstrierenden werfen ihm Korruption vor und dass es ihm seit Amtsantritt nicht gelungen sei, die Gewalt und den Terror im Land in den Griff zu bekommen. Trotz tausender internationaler Soldaten vor Ort, darunter auch die Bundeswehr, spitzt sich die Sicherheitslage weiter zu. Der Terror breitet sich vom Norden ins Zentrum aus. Tausende Soldaten und Zivilisten wurden getötet, hunderttausende Menschen sind geflohen. Präsident Keita reagierte am Samstag auf eine Forderung der Opposition und löste das Verfassungsgericht auf. Die Richter hatten nach der Parlamentswahl im März die Wahl von 30 Abgeordneten zugunsten von Keitas Partei annulliert, was landesweit für Kritik gesorgt hatte.
Wir blicken auf die Welt des Fußballs. Die Champions League-Sperre von Manchester City ist aufgehoben worden. Dietrich Karl-Meurer.
Die meisten der von der UEFA bemängelten Verstöße gegen das finanzielle Fairplay durch Manchester City konnten entweder nicht festgestellt werden oder seien verjährt. So heißt es in der vom Internationalen Sportgerichtshof verschickten Pressemitteilung. Das Schiedsgericht des CAS sei nach der Anhörung im Juni zu dem Schluss gekommen, die Entscheidung des Europäischen Fußballverbands aufzuheben. Damit ist die zweijährige Champions-League-Sperre für den britischen Top-Club Geschichte. Die ursprünglich von der UEFA verhängte Geldstrafe in Höhe von 30 Millionen Euro wird auf 10 Millionen reduziert. Der endgültige Schiedsspruch und die Begründung sollen in einigen Tagen veröffentlicht werden. In Manchester dürfte man deutlich hörbar aufgeatmet haben. In einer ersten Stellungnahme des Clubs von Trainer Pep Guardiola heißt es, die Rechtsberater müssten die Entscheidung noch überprüfen. Doch begrüße der Verein die Auswirkungen des Urteils als eine Bestätigung der Position des Clubs. Die UEFA hatte Manchester City wegen Verstößen gegen die Finanzregeln sanktioniert. Der Verein hatte die Vorwürfe stets bestritten und war vor den Internationalen Sportgerichtshof gezogen.
Wir kommen zur Börse. Wie es auf dem Frankfurter Parkett aussah, weiß Jan Plate.
Am deutschen Aktienmarkt im TecDAX ist das Biotechnologieunternehmen Kiagen zu finden. Mit einer Übernahmeofferte bemüht sich derzeit ein amerikanischer Konkurrent um Kiagen. Bis zum 27. Juli läuft das Angebot von 39 Euro je Aktie noch, wobei Kiagen sich nun in Corona-Zeiten deutlich zuversichtlicher für die Geschäfte zeigt. Die Nachfrage bei Corona-Testprodukten dürfte auch erstmal noch anhalten, selbst wenn ein Impfstoff zugelassen sein sollte. Deswegen hat sich letztens auch schon ein Kiagen-Großaktionär über das vermeintlich zu niedrige Übernahmeangebot beschwert. Und so war die Aktie heute nach den positiven Aussagen gefragt und notiert mittlerweile etwas höher als das Übernahmeangebot. Mit der Hoffnung auf ein Mittel gegen Corona geht es auch generell an den Aktienmärkten weiter nach oben. Der deutsche Aktienindex DAX hat heute fast 1,5% zugelegt auf 12.800 Punkte. Dennoch ist umso spannender, wie Unternehmen durch die Krise kommen. Dazu wird es morgen auch etwas auf der digitalen Hauptversammlung des Autozulieferers Continental zu hören geben. Die Dividende für das vergangene Geschäftsjahr 2019 wird wohl etwas schmaler ausfallen. Es muss gespart und investiert werden. So wie auch beim Autobauer Daimler der Ton in Sachen Stellenabbau rauer wird. Es droht ein Abbau von bis zu 15.000 Arbeitsplätzen, heißt es.
In der Nacht zum 21. Juni kommt es in Stuttgart zu schweren Auseinandersetzungen. Randalierer zerstören Schaufenster, plündern Geschäfte. Die Polizei geht davon aus, dass bis zu 500 Menschen an den Randalen beteiligt sind oder zumindest zuschauen. 32 Polizisten werden verletzt. Bei ihren Ermittlungen nimmt die Polizei auch das Umfeld der Verdächtigen nun und deren familiären Hintergrund unter die Lupe und löst damit bundesweit heftige Kritik aus. Gudula Geuter berichtet über die Hintergründe.
Es gibt das Vorgehen der Stuttgarter Polizei und es gibt einen Begriff dafür, den es zuerst aus dem Weg zu räumen gilt. Anders als zuerst in manchen Medien berichtet, hat der Polizeipräsident der Stadt, Franz Lutz, den Begriff der Stammbaumforschung offenbar nicht verwendet, als er dem Stadtrat von der Datenabfrage bei Standesämtern berichtete.
Wer immer den auch jetzt in die Arena geworfen hat.
So distanzierte sich der Sprecher der Bundesregierung, Steffen Seibert, am Mittag.
Dieser Begriff verbietet sich in diesem Zusammenhang. Das ist ein historisch belastetes und nicht angebrachtes Wort.
Was bleibt, sind die Fakten. Die drehen sich um den Versuch, die Ausschreitungen in der Stuttgarter Innenstadt am 20. und 21. Juni aufzuarbeiten. Dazu gehört die Aufklärung der Lebens- und Familienverhältnisse von Verdächtigen, wie die Ermittler betonen. Und dazu, so zumindest berichtete Polizeipräsident Lutz selbst, dem Gemeinderat bereits am Donnerstagabend, gehöre teilweise auch die Abfrage der Nationalität der Eltern. Bei 11 deutschen Tatverdächtigen sei nicht geklärt, ob sie einen Migrationshintergrund hätten. Noch in der Sitzung gab es daraufhin Widerspruch, wie inzwischen berichtet wird. Bundesweiter Protest regte sich später. Das verstört mich nachhaltig, twitterte die SPD-Co-Vorsitzende Saskia Esken. Der Co-Vorsitzende der Linkspartei, Bernd Rixinger, fragte rhetorisch, eine Straftat ist nur dann eine Straftat, wenn der Täter Migrant ist, oder warum braucht es eine Stammbaumforschung? Und Cem Özdemir, Ex-Grünen-Parteichef und Bundestagsabgeordneter mit dem Wahlkreis Stuttgart, forderte den Polizeipräsidenten auf, den Vorschlag zurückzuziehen. Der SPD-Fraktionsvorsitzende im Stuttgarter Gemeinderat, Martin Körner, hatte schon zuvor das Kriterium des Migrationshintergrunds hinterfragt. Das hätten in dieser Altersklasse 60% der Jugendlichen in der Stadt. Und auch sein Parteifreund, Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius, rückte die Frage in die Nähe des sogenannten Racial Profiling. Dagegen griff der CDU-Innenexperte Armin Schuster die Kritiker scharf an, sprach von andauernden rhetorischen Tritten linker Politiker gegen die Polizei und bot als Erklärung für die Abfrage an, polizeiliche Täteranalysen seien nach solchen Exzessen polizeilicher Standard. In einer Pressemitteilung hatte die Stuttgarter Polizei gestern betont, die Verdächtigen seien überwiegend Jugendliche oder Heranwachsende, also unter 21. Da bedürfe es für die Präventionsarbeit maßgeschneiderter Konzepte und Kenntnis über die Lebensumstände. Heute machte sich das der Sprecher des Bundesinnenministeriums zu eigen. Steve Alter ergänzte:
Insofern ist es ein polizeiliches Standardvorgehen, dass auch das soziologische Umfeld von solchen Tätern im Rahmen der Erforschung des Sachverhalts mit einbezogen wird. Und das schließt selbstverständlich auch die Eltern mit ein.
Und konkret?
Da kann ich mir schon vorstellen, dass es eine Rolle spielt oder ob möglicherweise eine gesellschaftliche Bindung noch gar nicht eintreten konnte, weil jemand erst wenige Tage oder wenige Wochen im Land ist.
Ähnlich auch Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobel. Allerdings ergibt sich die Lebensdauer in Deutschland nicht aus der Nationalität der Eltern. Auch deshalb sagt der Kriminologe Tobias Singelnstein in Deutschlandfunk Nova, im Einzelfall könne der Migrationshintergrund zwar eine Rolle spielen.
Aber dieses Kriterium systematisch zu erheben, das gibt die Regelung meiner Meinung nach nicht her.
Es müssten die Lebensumstände aufgeklärt werden. Alter, Entwicklung, Bildungshintergrund. Aber dafür müsse man mit den Personen und ihrem Umfeld sprechen. Der Landesdatenschutzbeauftragte Stefan Brink kann vorläufig keine gesetzliche Grundlage für die Abfrage erkennen, habe aber, wie er sagte, auch noch keine nähere Begründung von der Polizei erhalten.
Aus Berlin berichtete Gudula Geuter. Die Europäische Union hatte sich mit einer Antwort länger Zeit gelassen. Nun wird in der EU doch an konkreten Reaktionen auf die Hongkong-Politik Chinas gearbeitet. Deutschland und Frankreich haben bei einem Außenministertreffen in Brüssel für eine abgestimmte EU-Reaktion auf das Vorgehen Chinas in Hongkong geworben. Bettina Klein berichtet.
Die Außenminister haben über die so wörtlich drakonische Verhängung des Sicherheitsgesetzes in Hongkong diskutiert. Die Botschaft sei zweifach, so der hohe Beauftragte Josep Borrell.
Our message in this context is twofold. First to the people in Hong Kong.
Erstens an die Menschen in Hongkong. Die EU unterstützt ihre Autonomie und ihre Grundfreiheiten. Wir werden an ihrer Seite stehen.
And to China.
Und zweitens an China gerichtet, die jüngsten Entwicklungen werden Einfluss auf unsere Beziehungen haben. Er habe vorgeschlagen, so Borrell, jetzt weiter koordiniert vorzugehen auf EU-Ebene wie auf Ebene der Mitgliedstaaten mit einem Mix aus Maßnahmen. Zu möglichen Reaktionen könnten, wie von Deutschland und Frankreich vorgeschlagen, die Überprüfung von Exportgütern gehören, Stipendien, vereinfachte Einreise- oder Visamöglichkeiten. Das Thema sei breit diskutiert worden. Manches davon muss ohnehin auf Ebene der Mitgliedstaaten entschieden werden. Reaktionen könnten in den nächsten Tagen schon bekannt gegeben werden. Nach dem Treffen der Außenminister sagte Heiko Maas, man sei entschlossen, den Worten Taten folgen zu lassen.
Ich glaube, es kann nicht so sein, dass alles so bleibt, wie es ist. Wenn das Sicherheitsgesetz in Hongkong angewandt wird, dann wird das ganz konkrete Auswirkungen haben müssen für Fragen der Rüstungsexporte, von Dual-Use-Gütern. Auch werden wir uns die Frage stellen müssen, wie Auslieferungsabkommen und Rechtshilfeabkommen unter den Umständen weiter behandelt werden.
Zur Türkei meinte der deutsche Außenminister, man habe die außen- und sicherheitspolitische Bedeutung des Landes hervorgehoben.
Dabei Josep Borrell den Rücken gestärkt, der dabei ist, Gespräche mit der Türkei zu führen, von denen wir auch wollen, dass sie fortgesetzt wird. Wir brauchen einen Dialog mit der Türkei.
Hier ist also ein zweigleisiger Ansatz geplant, einerseits den Dialog zur Türkei verbessern. Gleichzeitig sollen Reaktionen vorbereitet werden, sollte die Türkei ihr Verhalten etwa mit Blick auf Libyen oder die Gasbohrungen im östlichen Mittelmeer nicht einstellen. Dazu könnten auch Sanktionen ausgeweitet werden, wie sie bereits im vergangenen Jahr auf den Weg gebracht wurden. Hierfür hatte sich vor allem Zypern eingesetzt.
We stress also that the Turkish unilateral actions, in particular in the Eastern Mediterranean, which run counter to EU interests, to the sovereign rights of European Union member states and to international law, must come to an end.
Die einseitigen Aktionen der Türkei, vor allem im östlichen Mittelmeer, die den Interessen von Mitgliedstaaten und internationalem Recht zuwiderlaufen, müssen ein Ende haben, so Josep Borrell. Verurteilt wurde die Umwandlung der Hagia Sophia in eine Moschee, verbunden mit dem Aufruf an die Türkei, diese Entscheidung rückgängig zu machen.
Aus Brüssel berichtete Bettina Klein. Tief gestaffelte Hierarchien, unklare Entscheidungsprozesse, damit soll nun bald Schluss sein bei der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Deutschlands wichtigster Kulturinstitution. Eine entsprechende Empfehlung haben der von Bund und Ländern getragene Wissenschaftsrat in Berlin vorgetragen, nach zweijähriger Analyse der Dachorganisation von staatlichen Museen, Bibliotheken und Instituten. Christiane Habermals berichtet.
In seinem Gutachten findet der Wissenschaftsrat überraschend klare Worte. Die traditionsreiche Stiftung Preußischer Kulturbesitz werde derzeit durch tief gestaffelte Hierarchien und unklare Entscheidungsprozesse behindert. Die Vielzahl der Einrichtungen und Institutionen unter einem Dach sei dysfunktional und führe zu einer strukturellen Überforderung, so das Fazit der Evaluation.
Insgesamt sieht der Wissenschaftsrat hier inzwischen einen Punkt erreicht, an dem die Dachstruktur der Stiftung die Weiterentwicklung der darunter versammelten Einrichtungen hemmt und einen angemessenen Umgang mit den Herausforderungen und hohen Erwartungen einschränkt, die heute an Museen, Bibliotheken und Archive in Wissenschaft und Kultur gerichtet werden.
So die Leiterin der 17-köpfigen Arbeitsgruppe, die die Evaluation durchgeführt hat, die Literaturwissenschaftlerin Marina Münkler. Um die Zukunftsfähigkeit der Museen zu gewährleisten, empfehlen die Wissenschaftler die Aufteilung der Stiftung in 4 unabhängige Einrichtungen. Einmal die staatlichen Museen als eigene Stiftung in Trägerschaft von Bund und Land Berlin. Daneben sollen die Staatsbibliothek, das Geheime Staatsarchiv und das Ibero-Amerikanische Institut jeweils unabhängige Bundeseinrichtungen werden. Bislang sind auch alle anderen Bundesländer im Stiftungsrat der Preußen-Stiftung vertreten, obwohl sie insgesamt nur mit 6% an der Finanzierung beteiligt sind. Der Wissenschaftsrat empfiehlt hier eine Entflechtung, sprich, die Länder sollen bis auf Berlin aus der Finanzierung ausscheiden. Sollten die Empfehlungen umgesetzt werden, würde das kein Pappenstiel werden. Kulturstaatsministerin Monika Grütters zeigte sich fest entschlossen, die Herausforderungen anzunehmen.
Fest steht, das wird kein Sprint, das wird eher ein Marathon, ein Reformprozess, der vielleicht nach 3 bis 5 Jahren hoffentlich endgültig in neue, veränderte Strukturen mündet. Denn wenn wir das Stiftungsgesetz ändern wollen, brauchen wir dafür Zeit und natürlich auch einen breiten politischen Konsens.
Grütters selber hatte die Evaluation vor gut 2 Jahren in Auftrag gegeben. Die Preußen-Stiftung, mit 2000 Mitarbeitern die größte Kulturinstitution in Deutschland, stand schon länger in der Kritik. 1961 wurde sie von Bund und Ländern gegründet, mit der Aufgabe, das Kulturerbe Preußens aus den Nachkriegstrümmern zu sammeln und zu bewahren. Nach der Wiedervereinigung bewältigte sie die große Herausforderung, die lange in Ost und West geteilten Sammlungen wieder in einer Institution zusammenzuführen. Doch an den Folgen, unzählige Baustellen, Neubauten und Instandsetzungen, trägt die Stiftung noch heute. Viele wichtige Entwicklungen der modernen Museumslandschaft wie Digitalisierung und Besucherorientierung wurden darüber zum Teil verpasst. Hier konstatiert das Gutachten große Defizite.
Hier drohen die Museen, den Anschluss an internationale Entwicklungen zu verlieren und können dem eigenen Anspruch einer internationalen Bedeutung nur eingeschränkt gerecht werden.
Für Stiftungspräsident Hermann Partzinger ist das Gutachten ein guter Ausgangspunkt für weitere Diskussionen und eine riesige Chance. Die Reform werde ein intensiver Prozess sein, der den Rest seiner 5-jährigen Amtszeit ausfüllen werde. Klar ist, nicht alles wird umgesetzt werden und viele Fragen sind noch offen.
Christiane Habermals berichtete. Damit kommen wir um 23.53 Uhr zur Presseschau. Melina Reimann als Autorin, Martina Sturmwende liest sie vor.
Die Kommentatoren blicken nach Polen, wo Amtsinhaber Andrzej Duda die Präsidentschaftswahl gewonnen hat. Herausforderer Rafał Trzaskowski lag allerdings nur knapp dahinter. Der Reutlinger Generalanzeiger schreibt dazu: Duda und seine Peace-Partei sind mit einem blauen Auge davongekommen. Der Warschauer Bürgermeister Trzaskowski lehrte die Erzkonservativen in den vergangenen Wochen das Fürchten. Auch die hessische Niedersächsische Allgemeine aus Kassel notiert: Diese Wahl hat zwei Sieger. Zwar bleibt Duda von der nationalkonservativen Peace-Partei Präsident, aber Trzaskowski hat ihn in ernsthafte Schwierigkeiten gebracht. Die Wahl zeigt, dass jeder zweite Pole nicht einverstanden ist mit dem ins Autoritäre driftenden, antideutschen und gegen die EU gerichteten Kurs der Peace. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung hingegen zeigt sich besorgt über den Ausgang der Stichwahl. Die Ankündigung führender Peace-Politiker während des Wahlkampfs, nach einem Sieg werde man bei den Medien Ordnung schaffen, lässt Schlimmes befürchten. Man sollte nicht darauf hoffen, dass Duda in seiner zweiten Amtszeit plötzlich damit beginnt, als Korrektiv zur Regierung aufzutreten. Nun zu einem anderen Thema. Die Partyfotos von Touristen auf Mallorca haben eine Diskussion über Urlaub in Zeiten der Corona-Pandemie ausgelöst. Gesundheitsminister Spahn mahnte in diesem Zusammenhang, der Ballermann dürfe nicht zum zweiten Ischgl werden. Die Heilbronner Stimme gibt ihm recht, denn die gerade anlaufende Urlaubssaison wird für Deutschland und viele andere Länder zur Nagelprobe. Gelingt es, eine zweite Pandemiewelle zu verhindern, oder droht im Herbst ein neuerlicher Lockdown mit fatalen Folgen für Wirtschaft und Gesellschaft? Mit Blick auf das asoziale Verhalten deutscher Ballermann-Touristen am vergangenen Wochenende sind Zweifel angebracht, ob der Appell an die Vernunft der Urlauber fruchtet. Der Kölner Stadtanzeiger erinnert: Fürs Erste gibt es keinen Urlaub von Corona. Es gibt nur Urlaub mit Corona. Aufgabe der Politik ist es, dafür zu sorgen, dass sich in der Bevölkerung nicht ein Eindruck trügerischer Sicherheit breitmacht. Dazu gehören klare Ansagen zur Maskenpflicht, zu Abstands- und Quarantäneregeln. Die Ludwigsburger Kreiszeitung betont: Der Ballermann ist kein Einzelfall. Seit es Lockerungen gibt und Reisen wieder möglich sind, scheint die Unvernunft gerade unter jüngeren Leuten größer zu werden. Und die Allgemeine Zeitung aus Mainz kommt zu dem Schluss: Wer im Angesicht wirtschaftlich massenhaft gefährdeter Existenzen, hunderttausender Toter und gesundheitlich längst nicht erforschter Risiken weiter Party macht wie eh und je, übrigens auch in manchem Stadtpark, dem ist vermutlich schon ziemlich viel ziemlich egal.
Die Pressestimmen von morgen. Melina Reimann war die Autorin. Martina Stumm-Wende las sie vor. Vielen Dank dafür. Das war's von uns. Das war's mit Das war der Tag. An der Stelle noch ein Hinweis auf unsere Kommentarsendung. Auch dort war die Präsidentschaftswahl in Polen Thema und die Zukunft des preußischen Kulturbesitzes unter anderem. Am Mikrofon dieser Sendung war für Sie Daniel Heinrich. Danke fürs Zuhören. Kommen Sie gut durch diese Nacht.